Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode besprechen Arno und ich die zweite Staffel von Squid Game. Arno, du bist ja als Binge-Watching-Freak bekannt. Hat dir die zweite Staffel genauso gut gefallen wie die erste und hast du sie auch am Stück geguckt?
Bin ich bekannt für meinen Binge-Watch?
Ja, du guckst ja ganze Staffeln in
Arno. Naja, das stimmt. Bei Squid Game war es nicht so. Wir wollen diesmal sagen, wo es läuft, obwohl jeder es wahrscheinlich schon gesehen hat oder jedenfalls jeder, den es interessiert, ist bei Netflix. Wir haben das in manchen der letzten Episoden versäumt zu sagen, wo es ist. Aber das ist natürlich nun die populärste Serie überhaupt und die ist so populär, dass ich mir einerseits einige der Episoden, das sind glaube ich 7, oder?
7, ja.
7 insgesamt der sogenannten zweiten Staffel. Man merkt, dass es ein Appendix ist, dass der Autor und Regisseur das ursprünglich nicht machen wollte. Darüber sprechen wir gleich. Ich wollte mir einiges aufbewahren und dann hat es noch einen anderen Grund. Ich konnte doch schon ab der zweiten Staffel ja eigentlich schon während der ersten Episode manches gar nicht mehr ertragen. Also die erste Erschießung, das russische Roulette ist glaube ich in der zweiten Episode.
Erste.
Sogar in der ersten Episode, dann ist eine unglaublich unwitzige von Oliver Käfer im Spiegel als alberne Figur beschriebene Gestalt da, so ein Witzbold, der eine Flitzpiepe, die wohl das Comic Relief einbringen soll.
Das Wen aber, meinst du?
Ja, es ist derjenige, der glaube ich zunächst an der am russischen Roulette teilgenommen, der sich dann als Witzbold erweist.
Ach so, der mit dem Spiel zurückgeht und der Kumpel
wird. Ja, der immer so Bud Spencer, Terence Hill-artig dazwischen redet, was überhaupt nicht zum Charakter der Sendung oder des Films passt. Und es ist auch nichts lustig daran und er harmoniert natürlich auch nicht mit den anderen, ja düster, grimmigen Gestalten. Ich weiß nun den Namen nicht der Hauptfigur, aber es sind ja eigentlich mindestens zwei Hauptfiguren. Also der eine, der dann wieder ins Camp geht, der alles daran setzt, um die Insel zu finden und dann wieder am Spiel teilzunehmen. Und dann haben wir noch den Polizisten, oder?
Der Polizist, ja. Der Bruder vom Frontman.
Ja. Genau.
Also die erste Staffel ist auch schon 2 Jahre her. Meiner Frau ging es ähnlich. Sie konnte viele Erzählfäden nicht mehr zusammenbringen. Sie wusste auch nicht, dass eine ganz bestimmte Figur aus Staffel 1 sich in das Spiel wieder hineinmogeln würde. Meinte dann am Ende, oh Mann, das ist für ein Twist. Und dann habe ich gesagt, nö, der Twist war eigentlich klar, man kannte diese Figur, aber die Staffel 1 ist schon so lange her. Und das Problem ist, mal ehrlich gesagt, wir können uns auch viele der Namen einfach auch nicht merken, der Hauptdarsteller. Und das ist ein bisschen das Problem, aber das ist für mich kein Problem der Bewertung der Staffel. Ich fand zum Beispiel das russische Roulette sehr, sehr gut. Gerade weil es eins der abgeschmacktesten tödlichen Spiele ist, die es überhaupt gibt.
Ja, und es ist auch genauso abgeschmackt inszeniert.
Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Es dauert viel länger als die Deer Hunter-Szene zwischen Christopher Walken und Robert De Niro. Man denkt immer wieder, es kann nicht einfach ein russisches Roulette sein, es muss so etwas anderes passieren, aber das tut es nicht.
Naja, es wird sogar verschärft am Ende und es ist absehbar, dass einer sterben wird und das ist der Richtige, der stirbt.
Ich möchte von mir sehr oft und gerne zitieren, Schriftsteller, einmal Lieblingsschriftsteller Lee Child erinnern, der mal gesagt hat in einem der Jack Reacher-Romane, wenn du russisches Roulette mit nur einer Kugel machst, dann kannst du gar nicht verlieren, wenn du die Trommel immer wieder drehst, denn das Gewicht der Kugel allein würde im Revolver immer dafür sorgen, dass sie ganz unten landet und nie dort, wo der Abzug ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Lee Child tut immer sehr gute Recherchen, wollte ich schon sagen. Er recherchiert immer sehr gut und ich fand es interessant, wenn du natürlich 5-mal sowieso...
Sie laden am Ende sehr viele Kugeln.
Ja. Also mich
und es trifft ihn aber selbst.
Ja, ja.
Das ist unbegreiflich bei dem Gangster.
Ja, gut, aber ich finde diesen Gangster übrigens, den Kartenspielleiter, übrigens sehr, sehr gut. Ich weiß wieder den Namen des Schauspielers nicht. Er ist mir zum ersten Mal aufgefallen in Train to Busan, den Zombie-Film von, keine Ahnung, 2016, wo er auch so einen schmierigen Typen gespielt hat. Ich finde fast, diese Figur ist viel zu früh aus dem Spiel genommen worden. Ich finde es schade, dass dieser Kartenspielleiter da oder der Anwalt Anwerber, der Rekrutierer, dass man den schon so früh
rausholt. Er wird ja immer als apportierender Hund, ja, der seiner Vorgesetzten verhöhnt von dem Mitspieler.
Ja, das
und dem setzt er auch gar nichts entgegen, sondern antwortet am Ende mit seinem eigenen Tod durch russisches Roulette.
Ja, aber ich finde es auch brutal und auch überzeugend, wie er erklärt, dass er anfing als Maschinengewehrschütze halt die Leute dorthin zu richten und irgendwann seinen eigenen Vater gesehen hat im Squid Game und trotzdem keine Skrupel hat, ihn umzubringen. Und alle reden natürlich, du hast ja den Spiegel schon erwähnt, alle Feuilletons machen das sowieso immer auf diese große Parabel, auf den Konsumismus oder auf den Kapitalismus oder die erbarmungslose Welt des südkoreanischen Kapitalismus. Das interessiert mich alles ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mir geht es da irgendwie nur so um die Thrills und auf die Tatsache oder um die Tatsache, ob es mich packt oder nicht oder wie man den Figuren halt abnimmt, dass sie dort leben oder nicht. Und ich finde, unabhängig davon,
dass sie dort leben, im Lager oder in der Gefangenschaft oder in der Hölle der Armut, der Verschuldung. Es geht ja im Wesentlichen um Verschuldung.
Zum einen, dass sie freiwillig dort die Kandidaten werden, wobei sich auch hier streng genommen die Suspension of Disbelief-Frage stellt, ob das nicht irgendwann auffällt, wenn jeden Monat immer 456 Leute auf einmal aus der Gesellschaft entfernt werden, weil ja fast alle sterben. Aber ich finde auch, dass man eine der Schützinnen selbst kennenlernt, die in so einem Freizeitpark arbeitet und später dann erst ihre Suitcase-Maske aufsetzt, um dann tatsächlich Leute zu erschießen, dass man erst Ende der Folge 2, glaube ich, erfährt, dass diese Figur, die man eigentlich mag, diese Frau, dass sie selber zum System gehört, der Mörderin und Mörder. Das finde ich richtig gut.
Darf ich dazu etwas anfügen zu der Frau, die im Vergnügungspark das große Häschen mit dem rosafarbenen Kopf spielt? Also das sagt mehr als das ganze Squid Game über den Kapitalismus, nämlich die Vergnügungsfiguren, die in diesem Park riesige Häschen spielen und so unglaublich schwitzen unter diesen riesigen Köpfen, in denen sie verschwinden. Und auch dieses Mädchen ist verschwitzt und alle beschweren sich in der Garderobe. Und dann kommt ein Mädchen, das mit einem dort tätigen Maler, also die Tochter eines Malers in dem Vergnügungspark ist, der hat die mitgebracht und die öffnet die Tür und geht in die Garderobe und sieht also all die Häschen und sie hat ein kleines Geschenk für das rosafarbene Häschen mitgebracht. Und dann sieht sie, und dann nimmt aber einer den Kopf ab und dann sieht sie, dass darunter ein Mensch ist. Und dann fängt sie an, bitterlich zu weinen und er muss den Kopf gleich wieder aufsetzen. Das ist eine der großartigen, eigentlich unvermuteten Szenen, die so an Fantasie und expressiver Kraft stärker sind sogar noch als die dann wieder unglaublich sadistischen oder sagen wir einfach unglaublich brutalen Szenen, angefangen bei dem Spiel, dem eigentlich Kinderspiel, wie heißt es, Gehen oder Stehen, da werden schon die ersten hingemetzt. Ja, rot oder grün.
Aber also ich fand Rotes Licht, Grünes Licht in dieser Wiederaufführung so gut, dass ich gehofft hatte, dass ausschließlich die bekannten Spiele aus Staffel 1 wieder stattfinden würden. Ich finde das extrem gut gemacht. Ich hatte immer gehofft, dass wir jetzt diesen Hauptdarsteller haben, der mit diesem...
Das Schießspiel.
Hält sich dann immer
den
Arm vor dem Mund, ruft ruhig und versucht so viele Leute, wie es geht, durchzubringen. Ich hatte die ganze Zeit immer gehofft, dass jedes Spiel mit seinem Wissen wieder neu aufbearbeitet wird. Ich fand das fast noch spannender als in Staffel 1, wo man nicht wusste, was passiert, wenn man sich aus Versehen bewegt.
Er rettet natürlich trotzdem nicht so viel. Also das ist auch noch etwas inkonsequent mit dem vorgehaltenen Arm vor den Mund. Ich weiß auch nicht, ob die Mundbewegung... schon zur Disqualifikation reicht. Ja.
Also die Frage, der man sich stellt, wir reden jetzt über eine Serie, bei der wir auch spoilern, ist, wir hatten in Staffel 1 einen alten Mann, der in Wirklichkeit der Besitzer der Squid Games gewesen ist, der sich hineingemogelt hat. Jetzt haben wir den Frontman, der sich dort hineingemogelt hat. Und es gibt von diesen ganzen 4 Spielen, die dort präsentiert werden, oder 3 Spielen, nur eines, bei dem er, ohne dass wir ihn mit der Kamera verfolgen, aus dem Bild verschwindet und sagt, ich komme schon zurecht. Das wird eine der Situationen gewesen sein, wo die Leute im Squid Game Erschießungskommando-Team durchaus gewusst haben müssen, welchen Prominenten sie da unter sich haben und deshalb sowieso geklärt haben müssen, dass dieser Mensch nicht stirbt. Es gibt ja sehr viele Erklärvideos von der ersten Staffel auf YouTube und dort wird minutiös und sehr glaubhaft dargelegt, warum es den alten Mann in Staffel 1 niemals hätte treffen können. Zum einen, weil die Kameras darauf programmiert waren, ihn bei rotes Licht, grünes Licht niemals einzufangen. Zum anderen aber auch, weil bei dem Seilziehenspiel von vornherein seine Handgelenke und Fußgelenke nicht mit dem Seil in der Art und Weise eng verbunden gewesen sind wie die anderen Spieler, also die er im Gegensatz zu den anderen auch nicht in den Abgrund gezogen worden wäre. Also ich fand diesen Clou mit dem Frontman, der dort eingebaut wurde, extrem gut. Ich mag den Schauspieler auch wenn ich ihn nicht kenne. Andere Figuren sind natürlich total beknackt. Du hast ja schon einige erwähnt, den Comic Relief. Ich finde den Influencer noch blöder, den mit seinen verrückten Haaren, der dann ja auch zum Schurken stilisiert wird. So ein paar andere Sachen werden mich immer befremden mit südkoreanischen Formaten oder mit Kinofilmen. Ich habe es in einem anderen Kontext schon mal erzählt. Mich nervt es immer, wenn Leute ihren Kopf knapp über den Teller immer hangeln, sich mit dem Löffel dann was in die Backen schaufeln und dann mit vollen Backen reden. Das kann ich einfach nicht ausstehen, das finde ich unästhetisch. Und das sieht man leider bei sehr vielen südkoreanischen Filmen oder bei Serien auch. Scheint die irgendwie nicht zu stören, mit vollem Mund zu reden. Ja,
vielleicht eine Eigenart. Also es kommen verhältnismäßig viele Fastfood-Gerichte oder auch dortige Spezialitäten oder Hausmachergerichte sozusagen vor, bei denen man etwas über die Sitten sehen kann. Ich glaube, dieser Bubble Tea kommt ja, glaube ich, auch aus Südkorea, der vor ein paar Jahren so gern getrunken wurde, von dem man jetzt weniger sieht in Deutschland. Ja, also es sind auch unterschiedliche Sitten. Andererseits sieht man das den Straßen und den Geschäften eher nicht an, dass es sich da um südkoreanische Städte handelt, sondern da haben wir so natürlich auch immer die Reminiszenz an Chinatown oder die vielen Darstellungen in den Hollywood-Filmen. Aber hier ist es ja nicht klischeehaft, sondern hier ist es ja, sind es ja tatsächliche Schauplätze und auch nicht Chinatown, sondern es ist eben Südkorea, wie es dort so aussieht. Die Leuchtreklamen und die wuseligen Städte und eben auch der Vergnügungspark, der ja wahrscheinlich nach amerikanischem Vorbild gestaltet ist. Und da immer ist der Film stark, wenn man sieht, wie amerikanische Unterhaltungskultur oder alles, was wir auch kennen, genauso dort stattfindet. Und da ist also überhaupt kein Exotismus. Unter anderem ist zum Beispiel auch der Kutterkapitän, den der Polizist anheuert, um diese Insel zu finden und den eigentlichen Schauplatz. Das ist ja auch ein Topos, den wir vor allem in skandinavischen Serien kennen. Da wird immer mit dem Kutter rausgefahren und wird eine Insel gesucht oder also ein kleines Archipel und so. Und jemand, der nicht aufgibt, der mietet dann immer wieder den, der sagt, ja gut, wenn du den unbedingt finden willst, aber es gibt ja 466 Inseln, also es ist eigentlich unwahrscheinlich, aber ich habe ja sonst nichts zu tun. Also da ist es eher ein konventioneller Kriminalfilm, der freilich noch viel brutaler ist als je ein skandinavischer Gewaltkriminalfilm, und die gehen ja auch so verhältnismäßig weit. Mittlerweile erlebt man das ja sogar in manchem Tatort und in manchem Polizeiruf um 20.15 Uhr früher undenkbar. Aber Squid Game hat natürlich diese Schulhofhysterie ausgelöst, was natürlich alle Pädagogen auf den Plan gerufen hat. Nun heißt es ja erstens Kapitalismuskritik, zweitens ein sentimentaler Filmemacher, ne, der sich manchmal von sich selbst gerührt ist. Und hier haben wir ja diese eine Geschichte auch im Spiegel deutlich kritisiert als Sozialkitsch, nämlich das Mädchen, das, glaube ich, der Nieren ersetzt werden müssen oder das unter Leukämie leidet. Das ist also
eine schwangere Frau macht mit.
Nein, aber ein Mädchen ist an Leukämie erkrankt, glaube ich.
Das habe ich schon ausgeblendet.
Das ist eine Nebenhandlung, die etwas unvermittelt, also es hängt natürlich zusammen mit den dort beschriebenen Familien. Man durchschaut ja so die Familienverhältnisse nicht so genau. Ja. Aber ich glaube, eine Schwester des Polizisten oder so hat eben dieses Kind. Ja, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, das in die Garderobe kommt. Dieses Kind ist
und deren
todkrank.
Vater macht mit beim Spiel, wird aber am Ende erschossen.
Genau. Ja, auch das noch.
Ja, das ist, also man kann sich, was sind die drängenden Fragen, von denen man sich eine Lösung in Staffel 2 erhofft hat? Meine drängende Frage war, was ist das für eine Geheimgesellschaft, so eine Red Room-Gesellschaft? Es ist ja eines der mysteriösesten Themen im Internet und die am meisten beschäftigt. Gibt es eine geheime Kaste von Menschen, die die sich daran laben, wenn andere Menschen getötet werden. So gibt es das. Deswegen fand ich es auch so faszinierend, dass man am Ende der Staffel 1 halt Menschen aus aller Welt dort eingeflogen und hingefahren hat, damit die zusehen können, wie andere Menschen sterben. Wir hatten so Norweger dabei, man hat den Amerikaner dabei, alle auch mit ganz schlechten Akzenten übrigens gesprochen damals. Aber man hat gesehen, dass es ein weltumspannendes, globales System ist. Das wurde in Staffel 2 leider nicht weiterverfolgt. Vielleicht wird das ja in Staffel 3 weiterverfolgt. Das wäre das, was ich am liebsten gesehen habe. Stattdessen gibt es leider, ich habe es ein bisschen befürchtet, leider so ein Shootout am Ende, bei dem doch gezeigt wird, dass diese Kandidaten doch alle extrem kompetent mit Maschinengewehren umgehen können. Also es ist ein totaler Quatsch. Also die schießen diese Squid Game-Soldaten ab, als wären das die Sturmtruppen aus Episode 4 bis 6. Die treffen mit jedem einzelnen Schuss, wird ein Squid Game-Soldat, der trainiert ist, mit einer Kalaschnikow zu schießen, irgendwie aus 100 Meter Entfernung vom gegenüberliegenden Balkon runter katapultiert. Das ist ein bisschen albern. Wir haben auf einmal extrem gute Soldaten unter den Kandidaten, darunter auch den Trans-Soldaten, der halt irgendwie in der Spezialeinheit gedient hat und deshalb in der Lage ist, wirklich jeden zu erschießen. Das ist ein bisschen blöd. Das ist mir nicht perfide genug. Ich finde Shootouts nicht gut, also unabhängig davon, dass es einen Cliffhanger hat. Aber ich finde eine Action-Szene zum Ende einer Staffel meistens immer als einen sehr kläglichen Versuch, mit Holterdiepolter sich zu verabschieden.
Ja, es sind auch zu viele Maschinengewehre in Squid Game, jedenfalls in der zweiten Staffel, ja, auch in der ersten. Denn gleich am Anfang wird ja die Waffensammlung des Protagonisten gezeigt, ne, der alte Gewehre zusammengekauft hat und der dann in seinem Kaschemmen-Hotel, das er ganz allein bewohnt, da im Keller eine Schießanlage hat und gleich demonstriert, dass die Waffen noch funktionieren. Und der ballert da also auf 50 Metern alles nieder, um den seinen Kumpanen da, die mit ihm auf die Suche gehen nach dieser Insel und nach dem Drahtzieher zu zeigen, wir sind bestens ausgerüstet mit Waffen und hier könnt ihr schießen, was dann aber im Wesen eigentlich keine Rolle spielt, weil die in die Irre geführt werden und er will ja auch dort eingeschleust werden, nur verliert er natürlich früh schon, verlieren sie das Signal, weil der Sender, den er glaube ich im Zahn haben wollte, einem Angler in den Wurmtopf geworfen wird, in den Wurmeimer. Also das sind halt so Topper, über die man sich freut, weil man natürlich genau weiß, dass der Sender nicht funktioniert und dass sie ihn nicht finden, ja, werden. Klar. Also das, vieles hat so etwas Bond-artiges, so etwas verschroben Bond-artiges, also oder nicht verschroben, sondern etwas verschoben in die südkoreanische Lesart sozusagen. Aber es hat diese Elemente bei aber wesentlich größerer Brutalität. Man könnte aber auch sagen, noch größerer Konsequenz. Man sieht zum Beispiel hinter der Scheibe, während das Grün-Rot-Spiel läuft, sieht man, wie hinter der Beobachtungsscheibe genüsslich der Drahtzieher und Veranstalter sein Whisky trinkt und nachschenkt und eine Zigarette oder eine Zigarre raucht, ne? Also das sind so die Vorstellungen, die man vom Blofeld hat ungefähr, ne? Oder Goldfinger.
Mir tut es ein bisschen leid um den Bruder des Frontman, also des Ermittlers, der mit dem Kutter unterwegs ist. Man weiß nicht so viel mit ihm anzufangen. Er hat in Staffel 1 ja schon die meiste Zeit damit verbracht, da war er zumindest schon eingeschleust auf der Insel, herauszufinden, was dort eigentlich los ist. Während in Staffel 2 er die meiste Zeit wirklich nur auf See zu finden ist. Eigentlich reicht das nicht. Man muss bei Staffel 3 mal gucken, es wird ja die Konfrontation zwischen ihm und seinem Bruder wieder geben. Nochmal in die Schulter geschossen werden kann er nicht. Das ist ein bisschen dürftig, ne? Wir haben tatsächlich nur eine Hauptfigur.
Ja, das kann man sagen. Der ist eine Nebenfigur. Ja. Aber es gibt verhältnismäßig viele Erzählstränge. Es mag immer auch daran liegen, dass wir kein so großes Identifikationspotenzial mit den Darstellern haben, mit dem Hauptdarsteller aber wohl, denn mittlerweile kennen wir ihn ja. Also da ist eine gewisse Sympathie dann natürlich vorhanden. Aber es sind eben nicht die üblichen Helden, die wir aus den europäischen Filmen, die ja dann doch immer dieselben sind, kennen. Aber so dieses etwas exotisierende hat wahrscheinlich einen besonderen Reiz der Überrumpelung, jedenfalls bei der ersten Staffel. Jetzt wusste man schon, was einen erwartet. Und ich finde, es ist allzu erwartungsgemäß. Insofern würde ich schon abschließen mit der Betrachtung. Ich sage 2 Sterne.
Ja, du bist ja total irre. Also ich gebe der zweiten Staffel, die schlechter ist als die erste, aber damit war auch zu rechnen, 3,5 Sterne.
Gut.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis demnächst. Dankeschön.